in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose, da erhält die Erschaffung des Menschen eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Bei all dem wunderbaren und herrlichen Schöpfungswerken und dieser faszinierenden Fülle an Kreativität und an Kraft und an Weisheit an einem jeden Schöpfungstag, da macht die Bibel sehr, sehr deutlich, der Mensch ist in einzigartiger Weise hervorgehoben in der Schöpfung. Und ein Ausdruck macht es in ganzer Fülle deutlich. Der Mensch ist geschaffen als Bild Gottes, ihm ähnlich. Der Mensch in seinem ganzen Sein, sowohl in seinen Gaben als auch seinen Aufgaben, also in seinen Fähigkeiten und seiner Funktion, ist als Bild Gottes Gott ähnlich. In allem soll der Mensch als Gottes Vizeregent Gottes Wesen und Gottes Autorität repräsentieren, auf ihn hinweisen, dem Schöpfer, weil der Mensch Gott ähnlich geschaffen ist. Es soll eine eindeutige Verbindung sichtbar werden, erfahrbar sein. Oh, dieser Mensch, er ist von Gott geschaffen. Der Mensch ist ein Geschöpf. Der Mensch ist nicht göttlich und nicht ewig, sondern von Gott geschaffen, aber eben direkt auf Gott bezogen und zu ihm gehörig. Er ist geschaffen in diese Gemeinschaft mit Gott. Und die Funktion, in der er diese Ähnlichkeit, diese Abbildung Gottes besonders sichtbar und erfahrbar machen soll, ist der Auftrag von Gott, der mit dieser Würde verbunden ist. Der Auftrag von Gott an den Menschen, sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wir haben in der letzten Woche schon einiges betrachtet in Bezug auf dieses Bild Gottes, diese Schöpfung des Menschen als Bild des dreieinigen Gottes. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr damit beschäftigen, was es bedeutet, dieser Auftrag zu herrschen. Und zunächst einmal müssten wir da verstehen, dass der Mensch in eine dreifache Beziehung geschaffen wurde. Mein erster Punkt ist also die dreifache Beziehung. Der Auftrag an den Menschen wird hier nämlich gleich zweimal genannt. Und wir finden hier, dass Gott den Menschen bei der Schöpfung in eine dreifache Beziehung gesetzt hat. Die drei prinzipiellen Verhältnisse allen menschlichen Lebens sind unser Verhältnis zu Gott, dann unser Verhältnis zum Menschen und schließlich unser Verhältnis zur Natur oder zur Welt. Der dreieinige Gott ist es, der den Menschen den Auftrag gibt, als Bild Gottes also sozusagen als Vizeregent für ihn und hinweisend auf ihn, über diese Welt zu herrschen. Das bedeutet, der Mensch, er bleibt von Gott abhängig und vor Gott verantwortlich. Gott ist es, der diesen Auftrag gibt. Und die Beziehung zu Gott ist das wichtigste Verhältnis des Menschen. Der Mensch ist als Geschöpf auf Gott hin geschaffen worden, zum Bild Gottes, als Gottes Repräsentant gesegnet, doch unter der Herrschaft Gottes. In der Theologie gibt es dafür den lateinischen Begriff Coram Deo. Coram Deo, das heißt vor dem Angesicht Gottes. Der Mensch mit seinem ganzen Sein ist aufgefordert, sein Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. Unter der Autorität Gottes und zur Ehre Gottes. Coram Deo. Sich bewusst zu sein, ich lebe hier, ich existiere und ich arbeite vor dem Angesicht Gottes. Der Mensch ist und war niemals unabhängig von Gott. Der Mensch, er wurde in ein Verhältnis zu Gott geschaffen. Und das bedeutet, alle menschliche Herrschaft ist nur eine Herrschaft unter Gottes Oberherrschaft. Wenn wir heute über die Herrschaft des Menschen sprechen, ist es so wichtig zu verstehen, es ist die Herrschaft unter Gottes Oberherrschaft. Gott gehört die Erde. Doch er setzt den Menschen als Verwalter, als Herrscher über der Erde ein, um diese Erde im Auftrag Gottes und nach dem Gebot Gottes zu beherrschen. Warum ist das so wichtig zu betonen? Weil der gefallene Mensch will gerne autonom sein. Autonom bedeutet, ich selber bin mir mein Gesetz. Ich kann selber beurteilen, wie ich was mache. Ich kann selber mir meine eigenen Regeln bestimmen. Autonom bedeutet, ich will niemanden verantwortlich sein. Wir finden diese Bestrebungen heutzutage in allen Gesellschaftsschichten. Wir wollen keinen Gott, dem wir verantwortlich sind. Wir wollen all das so ausfüllen, wie es in unseren Augen richtig ist. Doch der Mensch wurde geschaffen und dazu bestimmt, mit allen Gaben, mit allen Fähigkeiten und Kräften vor Gott zu leben und ihm zu dienen als Herrscher über dieser Erde. Der Auftrag des Menschen zu herrschen ist also zuallererst eine Bestimmung des Verhältnisses von Menschen und Gott. Mensch, du bist berufen, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Du bist berufen, Gott zu lieben und ihn anzubeten und ihn zu verherrlichen mit allem, was du tust. Ihn immer mehr zu erkennen und dich ihm unterzuordnen als den guten Schöpfer und den souveränen Herrscher. Das ist dein Auftrag. All dein Tun und all dein Reden soll Ausdruck dieses wichtigsten Lebensprinzips des Menschen sein. Du bist geschaffen in Beziehung zu Gott, in ein Verhältnis zu Gott. Das zweite Verhältnis finden wir aber ebenfalls in diesem Auftrag Gottes an den Menschen. Sie sollen herrschen. Sie, die den Auftrag ausführen, denen der Auftrag bestimmt ist, ist Plural. Sie sollen herrschen. Und es ist bezeichnend. Gott sagt nicht, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, und der Stärkste unter ihnen soll herrschen. Nein, sie sollen herrschen. Jeder Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist, und zwar als Gemeinschaft und sowohl als Mann als auch die Frau. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Seht ihr, dieser Auftrag, er geht nicht an einen Einzelnen, er geht an jeden Menschen. Und das bringt jeden Menschen in ein Verhältnis zu den anderen Menschen. Der Mensch als Mann und Frau sind beide Bild Gottes und beide beauftragt, die Herrschaft vor Gott in dieser Welt auszuführen. Ein bemerkenswerter Ausdruck hier. Und es ist ein Auftrag der Zusammenarbeit. Hier geht es nicht um die Diktatur des Stärksten, sondern um den Aufbau einer Gesellschaft, eines Gemeinwesens, wo jeder einen Anteil, eine Rolle, einen Auftrag hat, wo jeder gebraucht werden kann. Allein in Gemeinschaft entfalten sich die höchsten Gaben und Fähigkeiten der Menschen. Denk einmal daran, egal welchen Beruf du gerade ausführst, es geht nur aufgrund der Gemeinschaft. Jede Spezialisierung auf einem Gebiet oder die Entfaltung gottgeschenkter Fähigkeiten kann nur erfolgen in der Gemeinschaft. Wenn es nur Pastoren geben würde, dann würden wir alle verhungern. Alle Berufe wie Handwerker, Koch, Schneider oder Arzt können nur ausgeführt werden durch die Gemeinschaft der Menschen, weil wir zusammenarbeiten können, weil wir einander dienen, miteinander wirken in dieser Gesellschaft. Seid fruchtbar und vermehrt euch, sagt Gott. Ja, es soll nicht nur Adam und Eva die Erde beherrschen, sondern die Erde soll gefüllt sein von vielen Bildern Gottes und in der Gemeinschaft und in dieser Vielzahl den Auftrag vor Gott ausführen. Um den Auftrag der Herrschaft zu erfüllen, soll der Mensch ein Sozialwesen in dieser Welt ausbauen. Also beherrschen bedeutet, hier soll etwas entfaltet werden. Hier soll etwas kultiviert werden. Und damit sind inbegriffen die Gründung und der Aufbau von Familien, wie wir es gelesen haben, aber auch Schulen und Städte und Verbände und Staatswesen und Gesetze und all das, was Gesellschaft fördert und prägt, was das zwischenmenschliche Leben möglich macht, füllt die Erde und herrscht. In der Theologie wird es manchmal das Kulturmandat genannt. Es ist der Auftrag zur Zivilisation, zur Kultivierung, zum Aufbau und zur Pflege der menschlichen und natürlichen Verhältnisse. Oh, ein hoher Auftrag. Ein hoher Auftrag. Der Auftrag, dass wir Menschen lernen sollen, ein Gemeinwesen aufzubauen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, geschaffen im Bild Gottes und als Mensch von Gott beauftragt, in Zusammenarbeit diese Welt zu kultivieren. Das dritte Verhältnis in dieser Beziehung ist das Verhältnis zur Natur, über die der Mensch als Herrscher eingesetzt ist. Füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Mensch ist von Gott berufen, alle Kräfte und Schätze der Natur und der Menschheit zu fördern und zu entwickeln. Und wir sehen hier deutlich in diesem Auftrag, der Mensch soll nicht nur Landwirtschaft und Gartenbau und Viehhaltung entwickeln, sondern sich die Erde untertan machen bedeutet auch, alle Formen der Wissenschaft, der Technologie, der Medizin, der Metallverarbeitung, der Kunst, all das ist inbegriffen, dass der Mensch sich diese Welt untertan machen soll. all die Ressourcen nutzen soll. Der Mensch soll die Schönheit der Welt bestaunen, ihre Geheimnisse entdecken und ihre Rohstoffe gebrauchen. Alle technische Forschung und Gestaltung, das Fördern von Eisenerz aus den Minen und Gold und Silber oder das Bauen von Tunneln durch massive Berge, das Graben von Kanälen, auf denen Schiffe fahren können und die medizinische Nutzung all der biologischen und chemischen Ressourcen dieser Erde, es ist ein Privileg von Gott an den Menschen. Wir Menschen, wir dürfen und wir sollen uns diese Erde nutzbar machen. Und Gott hat diese Erde gefüllt mit Rohstoffen und Schätzen und Wundern und Geheimnissen. Und jedes Mal, wenn wir Menschen fortschreiten und hier weiterentwickeln und merken, was möglich ist mit diesen Ressourcen, so ist es etwas Gutes. Es ist etwas Gutes. An und für sich. Nun, ich will nicht verheimlichen, alles, was der Mensch gebraucht, kann er auch zum Bösen gebrauchen. Alles. Aber all das, was Gott in diese Welt hineingelegt hat, er hat es hineingelegt für den Menschen. Es soll dem Menschen dienen. Und es soll dem Menschen untertan sein. Ein beeindruckender Auftrag, wenn man mal bedenkt, wie reichhaltig diese Erde gefüllt ist. Allein die Tatsache, dass der Mensch Feuer gebraucht, wie kein anderes Lebewesen, und es auch weitestgehend kontrolliert. Es ist ein Hinweis der Herrschaft über die Natur. Ja, auch über die Tierwelt. Gott hat den Menschen über die Natur gesetzt, als Herrscher über diese Welt. Nicht die Natur soll über den Menschen herrschen, wie in so vielen Naturreligionen gelehrt wird, sondern der Mensch soll Herr sein über die Natur. Ein Herrschaftsmandat. Natürlich bedeutet das aber auch, dass wir die Erde mit dieser reichhaltigen Fülle an Nahrungsmitteln und Nutzungsmöglichkeiten bewahren und erhalten sollen. Wir sollen keinen Raubbau betreiben. Über die Natur zu herrschen heißt auch, sie ordentlich zu behandeln. Wir sollen die Ressourcen bestmöglich gebrauchen, sie erhalten und nicht verschwenden. Natürlich müssen wir uns kümmern, dass der Erdboden nicht durch Raubbau fruchtlos wird oder die Wälder verantwortungslos abgeholzt werden. Gerade da, wo wir doch erkannt haben, zu welchem Nutzen sie auch dienen für das ganze Ökosystem. Wir sollen die Energien sinnvoll nutzen und darauf achten, dass die Meere und Flüsse nicht durch Müll und Schadstoffe verschmutzt und vergiftet werden. Ja, selbstverständlich. Wir sind verantwortlich, die Luft, die wir atmen, möglichst reinzuhalten. Wir sind als Herrscher über die Welt gesetzt, sie zu nutzen und zu erhalten, nicht sie zu zerstören und zu missbrauchen. Ja, wir sollen verstehen, die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Aber Gott hat sie in unsere Hand gegeben, sie zu beherrschen, sie zu gebrauchen, sie zu nutzen, sie uns untertan zu machen. Ökologische Technologie und Verfahren gehören auch zu dieser guten Herrschaft über die Natur. Aber wir finden heutzutage auch extreme Tendenzen, die versuchen, die Natur über den Menschen zu erheben. Manche politische Parteien, auch in unserer Zeit, sie kämpfen mehr für die Rechte von Pflanzen und Tieren als für die Rechte von Babys im Mutterleib. Selbst Kirchen stehen in Gefahr, hier eine falsche Reihenfolge zu verkünden und diese Welt als etwas Heiliges und Gutes über den Menschen zu erheben. Oder den ganzen Auftrag Gottes zu verstehen, als hinge alles an der Bewahrung dieser Welt. Ein Zeitungsreporter ernannte die Kirche in Deutschland kürzlich Greenpeace mit Kreuz. Um provokant zu sagen, hier geht es nur noch um Naturschutz. Und drüber wird ein Kreuz gehängt, aber es geht nicht mehr um das, was eigentlich das Christentum ausmacht. Ja, als Christen sollen und müssen wir die Erde und auch die Tierwelt schätzen und zur Ehre Gottes in rechter Weise pflegen, aber nicht vergessen, dass wir sie uns dennoch untertan machen sollen, dass wir sie nutzen und gebrauchen sollen zu dem Zweck, für den Gott sie geschaffen hat. Und dies können wir tun zur Ehre Gottes. Der zweite Punkt, die notwendige Einheit in der Ausführung. Diese drei Verhältnisse, in der der Mensch steht, in der der Mensch gestellt ist, sie gehören zu einer Einheit. Unser Umgang untereinander und unser Umgang mit der Natur, sie sollen geprägt sein von unserem Verhältnis zu Gott. Sie sollen beeinflusst sein von dem Verständnis, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Unsere Liebe zu Gott soll sich ausdrücken in der Liebe zum Nächsten, der doch auch im Bild Gottes geschaffen worden ist. Wie kannst du sagen, du liebst Gott und du hast deinen Bruder? Unsere Pflege der Natur spiegelt wider unsere Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Geber aller guten Gaben, als auch der Fürsorge gegenüber dem Mitmenschen, dem wir eben nicht das Wasser abgraben oder von den Rohstoffen fernhalten. Der Auftrag Gottes an den Menschen, dieses sogenannte Kulturmandat, ist gegeben als eine Verbindung, eine Einheit von Kultur und Kultus. Kultus meint die Verehrung Gottes. Jeder Aufbau von Kultur soll geprägt sein von diesem ersten Verhältnis der Verehrung Gottes. Kultur und Kultus gehören zusammen. Die natürliche Dimension der Arbeit und Nutzung für das Leben soll mit dieser geistlichen Dimension der Anbetung und dem Dienst gegenüber Gott verbunden sein. Der Mensch ist sozusagen mit dieser Aufgabe eingesetzt, sowohl als König als auch als Priester. Wir haben heute Morgen in der Schriftlesung gehört, dass Gott sich dieses Volk des Eigentums berufen hat als eine königliche Priesterschaft. Und genau das sehen wir hier in diesem Auftrag. Ja, der Mensch soll herrschen wie ein König, aber auch dienen wie ein Priester vor Gott. Eine königliche Priesterschaft. Er soll herrschen und Gott verehren und dienen. Und so sollte die Herrschaft des Menschen sein. Ein Segen für die ganze Schöpfung und Gott in allem repräsentieren. Die gute Herrschaft und Verwaltung Gottes soll repräsentiert werden. Aber auch diese liebevolle Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Nun, warum ist es so schwer, über dieses Thema zu sprechen in der heutigen Zeit? Jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es missverstanden wird. Warum? Durch die Sünde des Menschen. Der Mensch, er wollte nicht unter Gott herrschen, er wollte selbst Gott sein. Und in seiner Rebellion hat er den Fluch des Todes und der Krankheit, des Leids, der Vergänglichkeit und der Gottesferne über diese Welt gebracht. Und wisst ihr, das hatte eine Folge für die ganze Schöpfung. Dadurch, dass der Mensch gesetzt ist als Herrscher über diese Welt, ist mit dem Fall des Menschen die ganze Schöpfung gefallen. die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen worden. Die ganze Schöpfung behaftet mit diesem Fluch, der über den Menschen gekommen ist, durch die Sünde. Gefallen, abgefallen von Gott. Und seitdem gibt es alles Leid und alle Katastrophen, die wir in dieser Welt kennen. Der Mensch, er hat den Auftrag eben nicht erfüllt, wie er es sollte, als ein königlicher Priester diese Welt zu beherrschen. Und dennoch sehen wir nach wie vor in diesem Leben viele Hinweise dieser Herrschaft durch Gottes allgemeine Gnade. Viele Dinge, die uns immer noch daran erinnern, dass Gott den Menschen gesetzt hat als Herrscher über diese Welt. Doch wir dürfen nicht so tun, als wäre alles noch so wie vor dem Sündenfall. Als müssten wir nur noch mal kräftig die Ärmel hochkrempeln und dann schaffen wir das schon wieder, so wie es sein sollte. Ja, die Natur und die Tierwelt, auch sie lehnen sich gegen die Herrschaft des Menschen auf. Infolge der Auflehnung des Menschen gegen die Herrschaft Gottes. Hier besteht eine Verbindung. All diese drei Verhältnisse, in der der Mensch geschaffen ist, sie hängen zusammen. Und die Rebellion des Menschen gegen Gott führte zu einer Rebellion zwischen Mensch und Mensch und einer Rebellion zwischen Mensch und Natur. Luther nennt die Herrschaft über die Tierwelt eine Scheinherrschaft. Warum? Weil der Mensch zur Zähmung der Natur viel List und Gewalt anwenden muss, um Herr über die Tiere zu bleiben. Ja, auch die Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Stürme und Vulkanausbrüche, sie alle haben mehr mit dem Abfall des Menschen von Gott zu tun, als mit dem Abfall des Menschen in der Luft und den Gewässern. Habt ihr das verstanden? All die Katastrophen in dieser Welt haben mehr mit dem Abfall des Menschen von Gott zu tun, als mit dem Abfall des Menschen in der Luft und den Gewässern. Der Mensch ist geschaffen, eine Kultur zu erzeugen in der Verehrung Gottes. Kultur und Kultus gehören unweigerlich zusammen. Aber weil das eine zerstört wurde, leidet auch das andere. Als ich mal mit meinem ehemaligen Nachbarn am Auto Reparaturen ausführte, da sagte er, ich bin mir sicher, Rost ist auch ein Erzeugnis des Sündenfalls. Wir sehen Vergänglichkeit in dieser Welt. Und eine Aufruhr, eine Rebellion gegen die Herrschaft des Menschen in der Natur und auch der Tierwelt. Und wir müssen aber verstehen, es gibt keine gute Kultur. Das heißt, kein gutes menschliches Zusammenleben in Liebe und Achtung und verantwortlicher Nutzung der Erde. Ohne eine tiefgründige Erkenntnis, dass der Mensch Coram Deo lebt, vor dem Angesicht Gottes. Oh, es ist eine Verblendung, eine gute Kultur aufbauen zu wollen und Gott verwerfen zu wollen. Diese alle drei Verhältnisse, sie gehören unweigerlich zusammen und deswegen wollen wir vier Anwendungen daraus entnehmen. Vertraue und verkündige Christus als Herrscher und Retter. Was ist mit dem Auftrag des Menschen passiert? Mit diesem Kulturmandat? Ist es vorbei? Das müssen wir uns doch fragen. Wir leben nicht mehr im Paradies. Da ist etwas passiert. Nun, inwiefern betrifft es diesen Auftrag Gottes an den Menschen? Ist er vorüber? Nein, ist er nicht. Der Auftrag gilt heute. Wisst ihr, warum ich das weiß? Der Psalm, den wir gerade gesungen haben, Psalm 8. Da staunt der Psalmist selbst über diesen Herrschaftsauftrag gegenüber den Menschen. Warum? Weil der Mensch doch so gering ist. Weil der Mensch doch so unvollkommen ist. Und dennoch hat Gott ihm diesen hohen Auftrag gegeben. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Ja, erstaunt, dass dieser Herrschaftsauftrag immer noch Bestand hat. Bedeutet das nun, dass Gott damit zufrieden ist? Dass dieser Auftrag Gottes zwar völlig gescheitert ist in vielen Dingen, völlig unvollkommen ist, schweigt Gott einfach dazu und sagt, na, vielleicht entwickeln sie sich ja irgendwie weiter, vielleicht werden sie ja irgendwann mal so klug, dass sie erkennen, wie sie es richtig tun können und es sich dann zur Perfektion entwickelt. Das ist das Denken der Aufklärung, das Denken des Humanismus. Wir entwickeln uns einfach so weiter, bis wir eine vollkommene Welt erschaffen. Aber das ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Ja, dieser Auftrag Gottes an den Menschen, er besteht. Und die Bibel beschreibt uns, es wird zu einer herrlichen Vollendung dieses Auftrages kommen. Aber nicht durch deine Kraft, sondern durch Christus. Der Hebräerbrief zitiert im 2. Kapitel eben diesen 8. Psalm. Und wisst ihr, was er dazu sagt, wie er es kommentiert, wie er es auslegt? Jetzt aber sehen wir ihn, das heißt dem Menschen, noch nicht alles unterworfen. Also, der Herrschaftsauftrag besteht, aber wir sehen ihn noch nicht alles unterworfen. Wie sollen wir das verstehen? Nun, der Hebräerbrief sagt, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ja, die Herrschaft ist nicht vollendet. Sie ist noch nicht so, wie es sein sollte. Wir sehen dem Menschen noch nicht alles untertan. Aber Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden in Christus und Christus sehen wir. Und er ist gekrönt mit aller Ehre und Herrlichkeit. Und er ist der Beginn der Erfüllung des Auftrags des Menschen. Er ist Mensch geworden, zum vollkommenen Bild Gottes als Mensch. Und er hat die Herrschaft angenommen. Das, worin wir so bitterlich versagt haben, er hat die Herrschaft angenommen. Er herrscht über die Welt, selbst Wind und Wellen mussten ihm gehorchen. Und er hat das erfüllt, worin wir Menschen so sehr versagt haben. Er hat für unsere Sünde bezahlt, mit der wir uns gegen Gott aufgelehnt haben und uns aller Kraft beraubt haben, diesen Auftrag auszuführen. Er hat am Kreuz die Strafe für unsere Schuld bezahlt. Er ist gestorben und trug den Zorn Gottes. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Und er hat den Fluch besiegt. Ja, selbst der Tod konnte ihn nicht halten. Und das ist der Beweis, Christus hat die Herrschaft angenommen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat die Herrschaft aufgenommen, die wir Menschen so fahrlässig verspielt haben. Er ist der Mensch, der sich erniedrigte, um das hohe Amt des Menschen zurückzugewinnen und es endlich zu erfüllen. Darum ist es der primäre und wichtigste Auftrag der Gemeinde und eines jeden Christen, nicht auf die hohe Würde des Menschen zu schauen oder die großartigen Errungenschaften des Menschen zu bestaunen, sondern Christus zu verkünden. Christus als Herrn und Retter. Nur wer an Christus glaubt, der lebt wieder in Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, Christus ist der wahre König und der wahre Priester. Und er ist auch der Prophet, der uns lehrt, wie wir wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Er ist der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Und nur wer mit Christus verbunden ist, wer an ihn glaubt, wer seine Sünden bekennt und sich ihm anvertraut, der hat Anteil an dieser wahren Bestimmung des Menschen. Ja, der höchsten Bestimmung des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Vertraue dich Christus an. Er ist der Herrscher und er allein ist der Retter der Menschen. Es gibt keinen anderen Retter als den, der auch als Herrscher gesetzt ist. Durch Christi Tod am Kreuz können wir Vergebung finden und Frieden haben mit dem allmächtigen Gott, der uns geschaffen hat. Dieses erste Verhältnis und wichtigste Verhältnis wird allein durch Christus wiederhergestellt. Und wer an Christus glaubt, der hat auch dann Anteil an der Wiederherstellung und Vollendung des hohen Auftrags des Menschen im Reich Gottes in Ewigkeit. Die Bibel verspricht, wer an Christus glaubt, der wird auch mit ihm herrschen in Ewigkeit. All das wird erfüllt werden, wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Es wird eine vollkommene Gemeinschaft unter Menschen geben und es wird ein vollkommenes Verhältnis zur Welt geben in einem vollkommenen und ungetrübten Gemeinschaft Coram Deo vor dem Angesicht Gottes. Und darum bleibt der Hauptauftrag der Gemeinde, diese Wahrheit zu bezeugen als eine Säule und Grundfeste der Wahrheit und diese Wahrheit zu verkünden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Vertraue und verkündige Christus als Herrscher und Retter. Die zweite Anwendung, die wichtig ist, verstehe die Zeit. Verstehe die Zeit. Was bedeutet es, die Zeit zu verstehen? Nun, das ist eine große Diskussion unter der Christenheit. Wie sollen wir, wie können wir, wie müssen wir die Zeit verstehen? Kennt ihr Stichworte wie Gesellschaftstransformation oder Gesellschaftsrelevanz der Kirche? Schon mal gehört? Es gibt Prediger, die lehren, der Gemeindeauftrag wäre zuallererst nicht die Verkündigung des Evangeliums, nicht die Verkündigung des stellvertretenden Sühneopfers Christi, nicht die Verkündigung von Christus als Herrscher und Retter der Menschen. Nein, sie sagen, der Hauptauftrag der Gemeinde besteht darin, durch den Glauben die Gesellschaft von innen heraus zu verändern, zu transformieren. Und das ist dann erst die Grundlage, auf der dann Glaube an das Evangelium wachsen kann. Sie lehren, wir müssen hineingehen, zuallererst in die Politik, in die Wirtschaft, in die Vereine und die Kultur erlösen, die Gesellschaft erneuern und heiligen, indem wir sie durchdringen. Und praktisch geht es dann um soziale Projekte vor allem, indem man die Leute fragt, wie man als Gemeinde helfen kann und dann werden ein Stadtpark gesäubert oder ein Kindergarten gebaut oder Obdachlosen geholfen. Was alles gut ist und alles richtig ist. Aber das ist nicht der Kulturauftrag der Gemeinde. Das ist nicht der Hauptauftrag der Gemeinde. Und wer die Verkündigung des Evangeliums ersetzt durch soziale Projekte, der hat eben gerade die Zeit nicht verstanden. Ein Satz, der in den Argumentationen fast immer auftritt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Suchet der Stadt Bestes. Habt ihr schon mal gehört? Suchet der Stadt Bestes. Unter diesem Banner wird dieser Auftrag, dieser sogenannte Auftrag der Gemeinde hervorgebracht. Und tatsächlich, wir lesen in Jeremia 29, woher dieses Zitat stammt. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Nun, um die Zeit zu verstehen, hilft es schon allein, Jeremia zu verstehen. In dieser Stadt Babel oder Babylon, da sollten die Gläubigen leben und für den Frieden der Stadt beten, ja, für das Wohl der Stadt. Aber es ging dabei niemals um Rettung. Es ging dabei niemals um Transformation der Gesellschaft. Es ging niemals um die Erlösung dieser Stadt. Wisst ihr, woher ich das weiß? Jeremia 29 ist Teil eines Briefes an die Weggeführten. Ein Trostbrief, ein Hoffnungsbrief. Ein Brief der Ermutigung für die Gefangenen. Doch mit diesem Brief wurde auch ein Buch voller Gerichtsbotschaften über Babylon mitgegeben. Der gleiche Bote, der den Brief übergeben hat, er hatte auch ein Buch voller Gerichtsbotschaften. Das finden wir am Ende von Jeremia. Und dieses Buch sollte der Bote an einen Stein binden und in den Euphrat werfen. Und laut ausrufen, so wird Babel versinken und nicht wieder hochkommen wegen des Unheils, das ich es über es bringe. Und sie werden ermüden, Jeremia 51. Verstehe die Zeit. Ja, wir können aus Jeremia etwas lernen über das Verständnis der Zeit. Denn genauso wie Babylon wird jede Stadt dieser Welt vergehen. Ja, auch Wetzlar und Aslar und Berlin und Frankfurt. Jede Stadt wird vergehen. Jede Stadt. Diese Welt vergeht und ihre Lust. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Kulturprojekte werden nicht zur Erlösung oder zur völligen Heiligung des Lebens führen. Soziale Projekte anstatt Mission und Verkündigung des stellvertretenden Sühneopfers Christi ist ungehorsam und ein Spott gegen Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Und es zeugt von einem absoluten Unverständnis, einer absoluten Blindheit gegenüber der Zeit, in der wir leben. Nein, der Mensch wird nicht immer und sich immer und immer weiter entwickeln, bis alle Gremien der Gesellschaft vollkommen geheiligt sind. Christus wird das Kulturmandat erfüllen. Aber so, wie wir gelesen haben in Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Erfüllung. Verstehe die Zeit. Verstehe die Zeit. Dieses Leben ist zeitlich. Diese Welt wird vergehen. Das Wort Gottes bleibt ewig. Und alles, was für Gott getan ist. Das Evangelium, der Glaube an Christus, ist die Kraft Gottes zur Errettung, nicht die Gesellschaftstransformation. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Eine dritte Anwendung. Wirke Gutes zur Ehre Christi. Bedeutet das nun, dass wir, wenn wir die Zeit verstehen, dass diese Welt vergeht, bedeutet das als Christen und als Gemeinde, dass wir uns von aller Kultur fernhalten sollten, dass wir in Isolation und Abgeschiedenheit warten, bis der Herr wiederkommt? Sollten wir leben in dieser Welt wie so einer Bushaltestelle, dass wir einfach nur warten, bis der Bus kommt? Oh, dieses Verständnis gibt es. Häufig in Gemeinden. Schon angefangen bei den Klöstern, die gesagt haben, wir müssen uns abwenden von aller Kultur dieser Welt, um ein heiliges Leben führen zu können. Und es geht fort bis zu diesen Gruppierungen, die alles Neue, alles Technische oder Fortschrittliche verteufeln. Und jegliche Gemeinschaft mit anderen Menschen zu meiden versuchen. Nun, es ist zwar nicht der Auftrag der Gemeinde, die Kultur zu erlösen. Aber doch sollten wir uns als Christen mit unserer Weltanschauung, mit unseren Werten und Tugenden in dieser Welt zum Guten einbringen. Und dagegen ist die Bibel nicht. Als Gemeinde sollten wir Jünger machen. Das ist der Auftrag. Doch die Frage ist, wie leben denn Jünger in dieser Welt? Sie leben vor dem Angesicht Gottes. Sie leben zur Ehre Gottes. Sie wirken zur Ehre Gottes. Und das hat einen positiven Einfluss in dieser Welt. Ja, es ist zeitlich. Aber es ist gut. Wir dürfen und wir müssen bei dem kulturellen Verfall unserer Zeit klare Meinung beziehen. Es ist schrecklich zu lesen, wie sich viele Kirchen zurückgezogen haben im Nationalsozialismus und gesagt haben, das ist nicht unser Thema. Schrecklich verantwortungslos. Aber wir müssen verstehen, die westliche Kultur mit all ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten ist doch im Vergleich, wenn man Gleiches mit Gleichem vergleicht die westliche Kultur mit jeder anderen Kultur. Und du wirst sehen, es gibt keine Kultur, die in so vielen Bereichen Gutes hervorgebracht hat, zur Freiheit und zum Wert des Menschen und Individuen beigesteuert hat. Woher kommt das? Die christliche Prägung in der westlichen Kultur leuchtet immer noch in vielen Bereichen hell. Das Christentum hat in der Gesellschaft mehr bewegt als jede andere Bewegung oder Kraft in der Geschichte der Menschheit. Nicht, weil es der Auftrag der Gemeinde war, die Politik und die Wirtschaft und alles zu durchdringen. Nein, sie haben gepredigt. Und Menschen wurden verändert in ihrem ganzen Weltbild. Und als Jünger und Bürger ihres Landes haben sie sich eingesetzt nach bestem Wissen und Gewissen, indem sie wussten, das, was ich tue, das tue ich coram Deo vor dem Angesicht Gottes. Das hat die Gesellschaft zum Guten verändert wie keine andere Bewegung. Krankenhäuser und Universitäten sind Früchte des Christentums. Pflege und höhere Bildung sollte allen Menschen zugänglich sein. Universität, der Name kommt von Univeritas, eine Wahrheit. Das darf heute keiner mehr bei einer Universität sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt. Aber es ist diese Überzeugung des Christen. Es gibt eine Wahrheit, die es zu studieren gilt. Wir wollen fortschreiten in der Erkenntnis Gottes und dieser Welt. Überhaupt allgemeine Schulbildung kommt von den Christen. Warum? Weil sie wussten, jeder Mensch soll die Bibel lesen lernen. Die Trennung der politischen Gremien geht zurück auf das Wissen der Christen. In der Macht liegt eine Versuchung zum Bösen. Bürgerrechte und Freiheitsrechte entstammen alle dem christlichen Menschenbild. Die Abschaffung der Sklaverei, sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit, wurden durch entschiedene Christen vorangetrieben. Dass eben nicht andere Menschen zweiter Klasse sind. Selbst die modernen Wissenschaften wurden gefördert durch Christen. Mit diesem Drang, diese Schöpfung verstehen zu wollen. Zu wissen, das ist kein Zufall, sondern hier steckt die Weisheit des Schöpfers drin, die es zu erforschen gilt. Die Rechte und die Würde der Frauen wurden durch Christen gestärkt. Keine andere Kultur hat sich so für die Rechte und die Würde der Frau eingesetzt wie das Christentum. Die ersten wohltätigen Einrichtungen kommen von der christlichen Lehre der Nächstenliebe. Das Verständnis, dass alle Stände unter dem Gesetz stehen, selbst ein Richter und König durch die Justiz belangt werden kann. Nun, es kommt von den Christen. Die wussten, alle Menschen sind gleich vor Gott. Jeder Mensch ist verantwortlich vor Gott und die Gesetze sollen das ausdrücken. Dass jedes Leben wertvoll ist und auch kranke und behinderte Menschen nicht weniger Würde oder Lebensrecht haben. Nun, es kommt von den Christen. Die größten Werke der Kunst und Musik und Architektur, die wurden von Christen geschaffen. Die größten Lebensveränderungen und Zivilisierungen von Völkern wurden hervorgebracht durch das christliche Menschenbild und diesem Streben zu einem Leben in Verantwortung vor dem Angesicht Gottes. Seht ihr da, wo das Verhältnis zu Gott erneuert wird, da hat es einen Einfluss auf unser Verhältnis zu den Mitmenschen und der Natur. Und in der Geschichte des Christentums sehen wir das. Ja, wir profitieren davon. All das geht zurück, nicht auf eine griechische Vorstellung der Demokratie. Die wussten nichts von gleicher Würde. Es geht zurück auf das Weltbild der Christen, die verstanden, wir Menschen, wir sind vor dem Angesicht Gottes tätig. Und jeder Mensch ist gleich vor Gott und verantwortlich. Und es hat sich in alle Bereiche hineingesetzt. Wirke Gutes zur Ehre Christi. Wirke Gutes. Ja, diese Welt vergeht. Aber nutze die Zeit, die du hast, Gott zu dienen, so gut du kannst, und anderen Gutes zu tun. Und das betrifft auch die Bereiche der Gesellschaft, der Kultur. Schau, welche Gaben und Möglichkeiten du hast und nutze sie zur Ehre Gottes. Ein Kulturhistoriker, er gibt zu, entgegen der üblichen Behandlung des Themas in den Geschichtsbüchern sind die christlichen Einflüsse auf die Werte, Verständnisse und Praktiken der westlichen Kultur überreichlich und tief verwurzelt in die florierende Gesellschaft von heute. Ja, in den Schulen wird häufig etwas anderes gelehrt. Aber es geht tatsächlich zurück auf ein Gottes-, Menschen- und Weltbild der Christen. Und diejenigen, die die christlichen Wurzeln verleugnen und verspotten, genießen zeitgleich ihre Früchte und glauben, die könnten bestehen bleiben ohne das christliche Weltbild. Wirke Gutes. Wirke Gutes in dieser Zeit zur Ehre Gottes. Und als letztes, fürchte dich nicht. Es gibt so viele Schreckensszenarien, die uns mitgeteilt werden. Die Erde wird verglühen, sie wird überschwemmen, sie wird vereisen, sie wird durch Erdbeben auseinanderbrechen oder sich innerhalb der nächsten Jahrzehnte selbst radioaktiv verseuchen. Alles durch den Menschen. Vielleicht denkst du, es wird sowieso alles immer schlimmer werden. Die Welt wird immer grausamer. Wir leben in einer sterbenden Welt. Und ja, diese Welt vergeht. Seit Adam und Eva. Diese Welt vergeht. Doch kulturelle Entwicklung wird uns nicht retten. Die Zivilisation wird uns nicht retten. Und ich sage es ganz bewusst, auch der Umweltschutz wird die Menschen nicht erlösen. Und auch nicht die Suche nach einem Ersatzplaneten, wenn diese Welt einmal vergangen ist. Es gibt und es gab immer Zeiten in der Gesellschaft, da waren sie gottloser und verkommener, und es gibt Zeiten und es wird sie auch kommen, da schenkt Gott in dieser Welt Gnade und zeitlichen Segen, wie wir uns erinnern in der Reformation oder auch den Erweckungsbewegungen, wo ganze Länder aufblühten in allen Gesellschaftsteilen und wirklich Gesellschaft bereichert wurde, verändert wurde zum Guten. Aber es wird sich nie zum Heiligen Reich Gottes hin entwickeln. Doch Christus, Gott, Mensch geworden, er wird kommen und alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Die Krankenhäuser und christlichen Schulen und christlichen Filme, sie werden nicht bestehen bleiben. Im Himmelreich wird es nicht ein Kino geben, wo man jetzt christliche Filme und die christliche Musik, die wir hier gestaltet haben, sehen kann und hören kann. Die Kathedralen werden nicht bestehen bleiben. Nein, es wird alles weggetan sein. Aber alles, was für Christus getan ist, wird nicht vergebens sein. Darum fürchte dich nicht. Gott hat selbst die Sünde und die Verantwortungslosigkeit, ja die Rebellion der Menschen in Kontrolle. Christus herrscht. Und Christus hat einen Zeitpunkt bestimmt, in dem er diese Welt erneuern wird. Von Grund auf erneuern. Er ist auferstanden und herrscht und er verspricht, siehe, ich komme wieder. Er hat den Tod besiegt und lebt. Und alle, die an ihn glauben, werden leben. Sie werden leben. Durch Christus, durch seine Kraft. Fürchte dich nicht. Er hat die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Wir leben in dieser Welt unter Gottes Herrschaft und für Gottes Herrschaft, bis er alles neu macht. Lass dir keine Angst machen von der Hoffnungslosigkeit der Menschen. Wir Christen, wir haben eine Hoffnung nicht in dieser Welt, sondern in Christus, der da kommt und diese Welt neu macht. Zur Ehre Gottes. Als König, Priester und Prophet. Und wir werden einst mit ihm herrschen. In Ewigkeit. Amen.